Also die Frage, die mir am meisten gestellt wird, ist, auf welche Seite stellst du? Sag's mal endlich mal. Und diese Frage kann ich auch leicht beantworten. Natürlich, ich stehe auf der Seite der friedlichen Kräfte auf beide Seiten. Die gibt's, ne? Die gibt's unter Palästinenser. Diejenigen, die nicht radikal sind, die wollen ein friedliches Leben mit den israelischen Nachbarn. Und es gibt auch in der israelischen Gesellschaft friedliche Kräfte.
Das sagt der deutsch-israelische Historiker und Erziehungswissenschaftler Meron Mendel. Und für diese Haltung bekommt er viel Kritik. Denn in Konfliktsituationen und Kriegen gilt in der Regel, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wer nicht bedingungslos auf meiner Seite steht, ist ein Feind. Zwischentöne sind kaum zugelassen. Und damit herzlich willkommen am Mikrofon Ursula Voss-Henrich. Gut und Böse ist unser Thema heute am Karfreitag im RBB 24 Inforadio. In der nächsten halben Stunde beschäftigen wir uns mit Polarisierungen, mit Schwarz-Weiß-Denken und wie man in aufgeheizten Situationen leicht zwischen die Fronten gerät. Mehr von Meron Mendel später. Zunächst lernen wir Georgi Avaljani kennen. Er ist Russe, Ingenieur, Familienvater und Deserteur. Er will sich nicht am Angriffskrieg gegen die Ukraine beteiligen. Er unterstützt den russischen Machthaber Wladimir Putin nicht, ist aber auch kein klassischer Oppositioneller. Georgi folgte dem Versprechen Deutschlands, Menschen wie ihm Schutz zu gewähren, kam hierher nach Berlin, doch sein Asylantrag wurde abgelehnt. Nun hängt er in der Luft. Evgeni Dolepinski, der selbst aus Russland stammt, hat Georgi Avaljani einen Tag lang durch Berlin begleitet und sich seine Geschichte angehört.
Ich warte auf Georgi Avaljani vor seiner Gemeinschaftsunterkunft im Süden Berlins. Als der 47-Jährige nach draußen tritt, zündet er sich sofort eine Zigarette an. Er raucht viel. Glatze am Oberkopf, kurzes Haar an den Seiten, sein Vollbart ist kurz und leicht ergraut. Auf einer Moskauer Straße wäre mir Georgi nicht aufgefallen. Doch das sei für ihn ein anderes Leben gewesen, erzählt er. Durch die Mobilmachung 2022 sei er völlig herausgerissen worden.
Ich ging zum Wehramt, bekam eine Einberufung und protestierte. Sie sagten, ich solle 2 Tage später wiederkommen. Ich tat das, dann ließen sie mich nicht mehr gehen. Ich bekam eine Uniform und einen alten Rucksack. Man sagte, das war's. Jetzt bist du Soldat der russischen Armee.
Er wird in eine Ausbildungseinheit geschickt, nimmt mit anderen an Schießübungen teil. Eines Nachts weckt man sie.
Alle mussten sich Schutzwesten und Helme holen. Dann wurden wir in einen Zug verladen und in die Region Luhansk gebracht. Ich war verzweifelt, hatte Angst und Wut, ein ganzes Spektrum von Gefühlen.
Sie werden auf einem ukrainischen Gebiet auf einem Feld am Waldrand stationiert und müssen unter freiem Himmel schlafen. Es ist Anfang November. Ab und zu kommt ein Kommandeur und holt einige Soldaten ab, erzählt Georgi. Da wird ihm klar, dass er fliehen muss. Zusammen mit einigen Kameraden schleicht er sich weg, wird jedoch bald von russischen Grenzsoldaten gefasst. Man sperrt ihn zur Strafe in einen sogenannten Keller, eine Folterkammer für eigene Soldaten.
Im Keller war es besser als draußen, wenn man dort nur nicht geschlagen worden wäre. Ziel ist es, dich einzuschüchtern, damit du so etwas nie wieder tust.
Zur Bewährung wird Georgi als Sturmkämpfer wieder an die Frontlinie geschickt. Einige Tage später schlägt eine Rakete in ein Munitionslager direkt neben ihm ein. Er überlebt. Er leidet jedoch eine Gehirnerschütterung. Ein Militärarzt erlaubt ihm, zur Behandlung nach Russland zurückzukehren. Dort taucht Georgi unter, wird aber in Moskau von der Militärpolizei verhaftet. Eins weiß Georgi genau, er will kein Soldat sein. Ihm gelingt es, ins Ausland zu fliehen. Später schließen sich seine Frau und Kinder an. Gemeinsam kommen sie über Kroatien nach Deutschland. Jetzt begleite ich Georgi zu seiner Sprachschule. 3-mal pro Woche lernt er dort Deutsch. Berlin erinnere ihn an die Großstadt Moskau, sagt er.
Schade, dass mein früheres Leben vorbei ist. Es war ein gutes Leben. Ich weiß, ich bekomme es nicht zurück. Im Grunde muss ich bei Null anfangen.
Doch um sein neues Leben muss er kämpfen. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, trotz eines laufenden Strafverfahrens in Russland. und obwohl russische Menschenrechtsorganisationen mit Hilfe von Georgis Hinweisen den Folterkeller lokalisieren und damit seine Schilderungen indirekt bestätigen konnten. Über die Entscheidung ist er enttäuscht. Er legt Berufung ein. Auch von Deutschland ist er enttäuscht.
Am Anfang des Krieges haben sie schöne Worte gesagt. Wer nicht kämpfen will, dem gewähren wir Asyl. Aber das waren Worte von Politikern, die ihre Versprechen leider nicht halten. Wenn du einmal in der Armee bist, ist eine Flucht lebensgefährlich. Es tut weh und es ist bitter, getäuscht zu werden.
Nach dem Deutschunterricht muss Georgi seinen Sohn aus der Kita abholen. Wir machen uns auf den Weg. Dann bekommt er eine Nachricht auf sein Handy.
Ein Freund hat mir geschrieben, dass ihm der Flüchtlingsstatus gewährt wurde. Aber er ist politischer Aktivist, während Menschen, die nicht politisch aktiv sind, ihn nicht bekommen. Es gilt offenbar, wer politisch ist, gilt als würdig und wer nicht, als nicht würdig.
Georgi freut sich für seinen Freund, doch für ihn ist das ein schwieriges Thema. Er selbst ist gegen Putin, unterstützt aber keine russischen Oppositionspolitiker. Georgi glaubt, dass ihm das manchmal zum Verhängnis wird, denn oft werde eine klare Haltung erwartet. Anders sei es in der Kirche. Dort werde jedem geholfen, egal wie politisch man ist, sagt Georgi. Er selbst sei ein gläubiger Mensch. In Berlin habe er eine russischsprachige orthodoxe Kirche gefunden, die von Moskau unabhängig sei, erzählt er. Dort treffe er oft Ukrainer. Zwischenmenschlich laufe alles gut. Über Politik werde jedoch kaum gesprochen. Es gebe viele andere Themen, sagt Georgi. In der Kita laufen wir die Treppe hoch.
Da ist der Papa. Da.
Bald stehen wir wieder draußen. Der 7-jährige Sohn Mischa schweigt schüchtern. Die ganze Situation habe ihm sehr zu schaffen gemacht, sagt der Vater. Zum Schluss frage ich Georgi, was er sich wünscht.
Ein ruhiges, friedliches, normales Leben führen. Arbeiten, Kinder erziehen, keine besonders großen Wünsche.
Aktuell wartet der Deserteur darauf, dass das deutsche Gericht neu über seinen Asylantrag entscheidet.
Evgeny Dulepinski hat den russischen Deserteur Georgi Avaljani getroffen. Wenn sich einer damit auskennt, zwischen allen Stühlen zu sitzen, dann ist es wohl Meron Mendel, deutsch-israelischer Historiker und Erziehungswissenschaftler, Professor für soziale Arbeit, seit gut 15 Jahren Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main und nicht zuletzt Publizist. Immer wieder eckt er mit seinen Positionen an, weil er etwa Boykotte oder die Ausladung von Künstlerinnen und Künstlern kritisiert, weil er mit Menschen redet und sich auseinandersetzt, die bei anderen auf der falschen Seite stehen. So kennt er selbst sowohl die Vorwürfe des Antisemitismus als auch des Rassismus. Ich habe mit Meron Mendel gesprochen und ihn zunächst gefragt, warum beim Thema Nahostkonflikt die Wellen immer gleich so hochschlagen.
Zunächst müssen wir feststellen, dass es nicht nur dieser Konflikt. Also wir haben einige Konflikte, die wir, der Soziologe Stefan Mau nennt, Triggerpunkte. Dazu gehört sicherlich auch der Nahostkonflikt. Kann man auch die Migrationsdebatten, Klimadebatten, Corona-Debatten, Ukraine-Debatten auch dazu zählen. Das sind genau solche Konflikte, wo es nicht nur darum geht, wie ist meine Meinung, sondern es wird gleich ein Rückschluss gemacht, welche Person bin ich? Bin ich gut oder böse? Und wenn man über den Nahostkonflikt redet oder die Israel-Palästina-Konflikte spricht, dann geht es in der Regel in der Debatte weniger um die Frage, was dort konkret passiert, sondern vielmehr ist die Positionierung schon vorher da, bin ich auf der Seite der Israelis, auf der Seite der Juden oder bin ich auf der Seite der Palästinenser? Das hat auch mit gewissem Geschichtsverständnis zu tun. Also wir meinen alle, wir haben aus der Geschichte gelernt. Nun lernen wir was anderes aus der Geschichte. Die eine Seite sagt, nie wieder Auschwitz, bedeutet, wir müssen auf der Seite der Juden stehen. Die andere Seite, nie wieder der Kolonialismus oder nie wieder Völkermord. Deswegen müssen wir auf der Seite der Palästinenser stehen. Wie gesagt, das ist eher so die Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Warum sind wir absolut auf der richtigen Seite? Und wenn jemand eine Position hat, die 2 Zentimeter links oder rechts von mir ist, diese andere Person ist gleich mein Feind. Und da liegt sozusagen das Problem. Wir müssen uns vielmehr die Frage stellen, warum argumentiert mein Gegenüber so, wie er oder sie argumentiert. Und aus dieser Empathie oder mindestens an dem Versuch des Verstehens, den eigene Position, das neu zu überdenken.
Werden Sie denn selbst oft aufgefordert, Stellung für die eine oder andere Seite zu beziehen?
Ständig. Also die Frage, die mir am meisten gestellt wird, ist, auf welche Seite stellst du? Sag's mal endlich mal. Und diese Frage kann ich auch leicht beantworten. Natürlich, ich stehe auf der Seite der friedlichen Kräfte auf beide Seiten. Die gibt's, ne? Die gibt's unter Palästinenser, diejenigen, die nicht radikal sind, die wollen ein friedliches Leben mit den israelischen Nachbarn. Und es gibt auch in der israelischen Gesellschaft friedliche Kräfte. Das Tragische ist, dass einerseits dort vor Ort die Extremisten an der Macht sind, auf beide Seiten, sei es die Netanyahu-Regierung, sei es die Hamas. Und auch hier diejenigen, die beabsichtigt oder unbewusst mit den Extremisten auf die eine oder andere Seite sich identifizieren, sie sind auch diejenigen, die den Ton eingeben. Es ist kein Zufall, dass wir in den Demonstrationen weniger der Ruf nach Frieden gehört haben, sondern vielmehr diese Parole "From the river to the sea, Palestine will be free". Also die gibt es auf beide Seiten, dieser Anspruch, ich bekomme alles, also meine Seite in Anführungszeichen, sei es die Palästinenser oder die Israelis, sie sollen das ganze Gebiet vor sich haben und die andere Seite soll irgendwie verschwinden, wie dieser erste Trump-Plan mit der Riviera, die Palästinenser sollen irgendwie nach Eritrea oder woanders dahin gehen und das alles wird dann vor die Juden sein, oder dieser Plan der Hamas, die Juden verschwinden, das wird alles Palästina sein. Und genau diese zwei extremistische, radikale Vorstellungen sind sehr attraktiv für Menschen hier, weil da ist absolut klar, ich bin 100% für die Guten und 100% gegen die Bösen. Und dabei aber geht eine Differenzierung verloren und vor allem, und was ist wirklich sehr, sehr bedauerlich ist, dann geht auch verloren eine realistische Hoffnung für eine friedliche Lösung, weil es wird keine die eine Seite bekommt alles, die andere Seite bekommt nichts. Es muss letztendlich in einen Kompromiss enden und Kompromiss ist für beide Seiten schmerzhaft.
Aber diese harten Positionen gibt es ja nicht nur vor Ort im Nahen Osten, in Israel, Palästina, sondern diese Debatte spielt sich ja eben auch hier in Deutschland ab. Sie haben beispielsweise schon vor Jahren die Palästina-Unterstützungsbewegung BDS, die zu Boykotten von Israel, kulturellem Austausch mit Israelis aufruft, scharf kritisiert. Andererseits haben Sie sich auch gegen den Bundestagsbeschluss von 2019 gewandt, der BDS als antisemitisch verurteilt und Projekten, die BDS nahe sind, finanzielle Förderungen verweigern will und Räumlichkeiten versagen will. Also mit so einer differenzierten Haltung kann man sich doch eigentlich nur ins Fettnäpfchen setzen, oder?
Ja, also ich meine, gut, ich muss niemand gefallen, sondern meine Absicht ist, dass wir hier weiterkommen, damit wir dann hier für uns eine bessere Debatte führen und dass wir auch, wenn es geht, eine positive, konstruktive Einfluss auf die Region selbst üben können. Das können wir nur tun, wenn die Debatte hier gesund geführt wird. Spezifisch zu Ihrer Frage, ich bin gegen Boykott, weil ich glaube, und das ist auch aus meiner Biografie heraus, spreche ich habe es immer davon verdient und gelernt, als ich mich mit Menschen getroffen habe, die völlig andere Meinungen und andere Herkunft und andere Biografie hatten als ich. Und diese Absicht der BDS-Bewegung, dieser Boykott, ist jegliche interpersonelle Kontakt zu unterbinden. Dass israelische Wissenschaftler niemals mit palästinensischen Wissenschaftlern zusammenkommen, dass israelische Künstler niemals mit palästinensischen Künstlern zusammenkommen. Wenn man glaubt, damit einen Beitrag zum Frieden zu schaffen, ist man völlig auf dem Holzweg. Meine Erfahrung ist, das beste Mittel gegen Boykott ist Dialog, das ist Gesprächsbereitschaft. Ich rede gerne mit Unterstützern der BDS-Bewegung und versuche mit Argumenten sie dann klar zu vermitteln, warum sie auf dem falschen Weg sind.
Sie versuchen das ja auch immer wieder auf verschiedene Art und Weise. Sie haben auch 2022 mit dem Buch Frenemies so einen Versuch gestartet, da eben zum Thema Antisemitismus und Rassismus ganz verschiedene Positionen in einem Buch mit verschiedenen Aufsätzen von verschiedenen Autorinnen und Autoren zusammenzuführen. Und da gab es einige, die gesagt haben, ja, aber mit dem und dem kann ich nicht in einem Buch stehen, der ist zu BDS-nah oder da möchte ich meinen Namen nicht lesen in dieser Reihe der Autorinnen und Autoren. Das heißt, es ist schwer, diese Diskussion dann auch wirklich zu führen und diese Menschen dann in Dialog zu bringen, oder?
Ja, es ist wirklich gut, dass Sie dieses Beispiel erwähnen. Das war ein, wenn man so will, ein Projekt, das dran gescheitert, dass dadurch, dass es genau das richtige Problem begegnet hat. Wir haben also zwei weitere Mitherausgeberinnen, Sina Arnold und meine Frau Sabine Schema und ich, versucht, Leute, die sonst nicht mit dem Gespräch zueinander kommen, mindestens unter einem Dach zu bringen, nämlich in einem Sammelband. Und nun ist nicht ganz gescheitert, das Buch ist tatsächlich erschienen, aber wie Sie erwähnt haben, sind viele Leute, als sie festgestellt haben, wer noch im Buch dann erscheint, dann haben sie ihr Text zurückgezogen. Und das ist ein Symptom, ich nenne das eine kranke Debattenkultur. Denn der Anspruch ist, dass der andere gar keine Bühne bekommt, das andere Argument einfach verschwindet. Also allein die Tatsache, dass jemand, der völlig anders denkt als ich, im gleichen Buch erscheint, wird als Problem wahrgenommen. Wenn wir damit anfangen, also überhaupt diese Vorstellung, dass wenn jemand in Anführungszeichen eine Bühne bekommt, ist das Problem, dann werden wir letztendlich, untergraben wir uns die Fundamente unserer liberalen Demokratie. Und wenn man seit Oktober 23 schaut, eigentlich der Hochburg der Diskussion sollten die Universitäten sein. Und dann gibt es eine lange Liste von Wissenschaftlern, wenn man so will, auf beide Seiten, die ausgeladen wurden. Also die Universität zu Köln lädt die Philosophin Nancy Fraeser aus, weil sie in deren Augen zu pro-palästinensisch ist. Und dann, einige Monate später, lädt die Universität Potsdam den renommierten Historiker Benny Morris aus, weil er in deren Augen zu pro-israelisch ist. Welche Logik liegt da darunter?
Gibt es irgendwo Foren, wo Sie sagen, da gibt es wirklich noch einen konstruktiven Dialog oder auch vielleicht Streit von unterschiedlichen Positionen?
Ich kann von meiner eigenen Erfahrung erzählen. Und zwar mache ich sehr, sehr gerne auch zusammen mit meiner Frau, die selber Muslima ist, Sabine Ujima. Gehen wir seit 7. Oktober 23 wirklich überall, wo wir eingeladen, aber auch nicht eingeladen werden, um mit Menschen zu reden, mit Menschen zu diskutieren, die völlig andere Meinung sind als wir. Wir gehen ganz bewusst an Universitäten, an Campus, wo Pro-Palästina-Demonstranten, Pro-Palästina-Camps gibt. Und dann gehen wir einfach an die Leute und sagen, wir wollen mit euch sprechen. Und dann entstehen wirklich interessante und für uns auch sehr lehrreiche Gespräche. Und wir waren in linke Zentren, in Kulturzentren, in jüdischen Gemeinden, in muslimische Gemeinden, in Verbänden. Und gerade wo wir sehr viel Gegenwind erfahren, das sind die Momente, wo man auch das Gefühl hat, ja, dann kommen wir voran. Das ist nicht imaginiert der andere als Feind, sondern man schaut in den anderen in den Augen und muss ich jetzt mich anstrengen und denke, wie ich den anderen auch überzeugen kann. Also es geht nicht darum, Leute zu irgendwelche Positionen zu bekehren, sie sollen jetzt nicht die deutsch-israelische Gesellschaft beitreten, sondern es geht darum, diese eigenständige, diese souveräne, diese mündiges Urteil zu fördern bei jeder und jeder Einzelnen von uns.
Gibt es denn auch mal eine Grenze, dass Sie sagen, okay, da kann ich dann wirklich auch keinen Dialog mehr versuchen bei den und den Positionen oder mit dem und dem Menschen?
Das ist fast die meistgestellte Frage. Ja, und da kommt der Nächste. Und würdest du mit Björn Höcke sprechen? Das ist so irgendwie der Totschlagargument. Ich antworte es immer kontextabhängig. Die Frage, was will man damit erreichen, also mit dem Gespräch? Eines Tages hat mich das Magazin Der Spiegel angerufen und mit dem Angebot oder der Frage, wäre ich bereit, nach London zu fliegen, um ein Streitgespräch mit dem Mitbegründer von Pink Floyd, Roger Waters, zu führen. Nur wenn man Roger Waters kennt,
der bekannt antisemitisch auftritt.
Genau. Er ist auch zugleich antidemokratisch, antiliberal. Er ist Bewunderer von Diktatoren, von Putin bis Bashar Assad. Was er am meisten hasst, ist die liberale Demokratie. Also ziemlich, würde ich sagen, aus meiner Perspektive sehr schräge Positionen. Und zwar nicht seit gestern, sondern es ist bei ihm wirklich sehr, sehr gefestigt über Jahrzehnte hinaus. Nun, meine nächste Frage war an den Spiegelreporter war, wenn ich Nein sage, was wird passieren? Dann war die Antwort, der Flugticket für unsere Reporter ist schon gebucht. Also es wird ein Interview stattfinden und die Alternative ist statt ein Interview ein Streitgespräch. Dann hatte ich zwei reale Optionen. Es geht nicht darum, wo ich die Grenze ziehe. Rede ich mit diesem Mitwe Roger Waters, ja oder nein? Sondern es ist die Frage, was ist besser für die Leserinnen und Leser vom Spiegel? Ob sie einfach ein Interview mit Roger Waters lesen oder wo sie ein Streitgespräch, wo sie gleichwertig zwei diametral gegenüberstehende Positionen lesen können. Und ich glaube, im Sinne der demokratische, vernünftig geleitete Diskussion war die zweite Option besser. Und ich hatte nicht mal eine Sekunde diese Hoffnung, dass meine Argumente Roger Waters überzeugen werden. Also es ist nicht, dass er sagt, ach so, Herr Mendel, die haben es gesagt, ja, dann habe ich meine Meinung geändert. Aber ich glaube schon, dass viele Leser des Magazins werden dann durch diese Gegenüberstellungen der Meinungen besser bedient, um eigene Urteile zu bilden.
Sie sind in Israel geboren, aufgewachsen, haben da studiert, haben den Militärdienst da auch noch abgeleistet und reisen ja auch nach wie vor öfter nach Israel, unterstützen dort auch ein jüdisch-arabisches Friedensprojekt. Gibt es das noch und funktioniert das jetzt noch in Israel?
Ich unterstütze mehrere Friedensprojekte. Also das ist wirklich dann meine Herzensangelegenheit. Und jede Minute, die ich frei habe, investiere ich da, weil ich denke, das ist das. Ja, das ist vielleicht eine Illusion, vielleicht ist es Zweckoptimismus, aber mir erscheint kein anderer Weg dran vorbei, dass die Menschen in Begegnung kommen und zwar so früh wie möglich und wirklich mein Herz geht an allererster Stelle an Kindergarten und Grundschule in der Nähe von wo ich aufgewachsen bin, wo palästinensische und jüdisch-israelische Kinder zusammen in den Kindergarten und die Grundschule gehen. Und wenn man sieht, wenn man dort vor Ort ist und sieht, dass diese Kleinkinder im Hof spielen oder zusammen in der Klasse sind und man kann überhaupt nicht unterscheiden, wer ist Palästinenser, wer ist jüdisch-israeli, sondern das sind die besten Freunde und sie reden miteinander, mal hebräisch, mal arabisch, mal gemischte, dann kann man hoffen, dass diese Kinder eine andere Realität, eine andere Zukunft für das Land, für diese Region auch gestalten können. Leider, solche Schulen gibt es 8 bei einem Land, wo es 3000 Schulen gibt. Also das ist natürlich ein Tropfen auf heißen Stein, aber irgendwo muss man anfangen. Und natürlich, das wird die Politik niemals aber von der Verantwortung dann nehmen, selbst auch die politische Rahmenbedingungen, die Mut zu zeigen vor dem Weg des Friedens. Wir sind gerade auf einem Tiefpunkt. Es scheint gerade, dass die Militanten, dass die Extremisten immer Erfolg haben. Die schaffen immer weiter diese Gewaltspirale dann hochzutreiben. Aber Geschichte ist auch, und das sage ich als Historiker, ist etwas, das viele Wendungen hat. Und ich glaube, dass vielleicht in der Nähe, vielleicht in der weiten Zukunft so eine Wendung noch auf uns wartet.
Was macht Ihnen da Hoffnung?
Genau diese Momente, wenn ich da 1, 2, 3 Tage in der Schule Hagar in Beersheba verbringe, wenn ich da mit den wunderbaren Lehrerinnen und Lehrern spreche, wenn ich dann Hausarbeiten mit den Kindern mache, das sind die Momente, die mir so viel Kraft geben. Und da glaube ich, diese Kinder, die sind viel stärker als ich, die werden was bewirken. Also ich glaube wirklich an diese Kinder.
Das sagt Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Ich habe mit ihm über Freund-Feind-Denken, Polarisierungen und seine Hoffnungen für die Zukunft gesprochen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.